Die Radio Wissen. Update.
Meine Damen und Herren, die internationale Untersuchung der Ursachen des Absturzes hat gezeigt, dass Flug MH17 abstürzte, weil ein 9M4M-Gefechtskopf außerhalb des Flugzeugs detoniert ist an der linken Seite des Cockpits. Diese Gefechtsköpfe werden mit Bug-Bodenluftraketensystemen verschossen.
Das ist das offizielle Ergebnis der niederländischen Ermittler zum Absturz der Malaysia Airlines Maschine in der Ostukraine vor knapp 15 Monaten. Es ist eines unserer Themen im Update. Ich bin Maike Rosenplänter.
Update.
Die Boeing 777 war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur, als sie über der Ostukraine getroffen wurde. Bei dem Absturz starben alle 298 Insassen, die meisten davon Niederländer. Das Unglück wurde in den letzten Monaten von einem internationalen Ermittlerteam untersucht, unter der Leitung des niederländischen Sicherheitsrates. Daneben waren auch Russland, die Ukraine und die USA beteiligt. Der Abschlussbericht klärt die Frage, was zum Absturz führte. Eben jene Luftabwehrrakete des Typs Bug. Das sagte der Vorsitzende des Sicherheitsrates, Thierbe Joustra.
Infolge der Explosion des Gefechtskopfes wurden Tausende von Metallobjekten mit enormer Wucht in das Flugzeug geschleudert. Diese Schrapnellteile haben zu Hunderten das Flugzeug getroffen. Dadurch wurden die drei Crewmitglieder im Cockpit sofort getötet und aufgrund der strukturellen Beschädigung wurde der gesamte vordere Teil dann infolge der Explosion abgesprengt, er ist regelrecht abgebrochen und das Flugzeug ist in der Luft zerbrochen.
Für die Angehörigen immerhin ein kleiner Trost. Die Passagiere haben nach Informationen des Sicherheitsrates den Absturz kaum bewusst erlebt. Unklar bleibt aber auch weiterhin, wer die Rakete abgeschossen hat. Im Bericht wird ein 320 Quadratkilometer großes Gebiet in der Ostukraine genannt, in dem das Flugabwehrraketensystem gestanden haben soll. Das sei Inhalt der strafrechtlichen Ermittlungen, die derzeit noch laufen, so der Vorsitzende des Sicherheitsrates. Einen Schuldigen haben die Experten aber doch gefunden. Die Ukraine habe ihren Luftraum nicht genug gesichert. 61 Fluggesellschaften haben die Route von Europa in den asiatischen Raum über die Ukraine genutzt. Allein am Unglückstag waren 160 zivile Flugzeuge auf der Strecke unterwegs.
Niemand zog in Erwägung, dass ein ziviles Flugzeug in Reiseflughöhe gefährdet sei.
Das sei eine Fehleinschätzung der Unternehmen gewesen, die aber von den ukrainischen Behörden hätte richtiggestellt werden müssen, so das Ergebnis der Experten.
In den Monaten vor dem Absturz wurden mindestens 16 Militärflugzeuge und Militärhubschrauber im östlichen Teil der Ukraine abgeschossen. Die ukrainischen Behörden waren sich dieser Tatsache bewusst. Sie haben erklärt, dass gelegentlich Waffensysteme genutzt werden, die auch die Reiseflughöhe von Zivilflugzeugen erreichen könnten. Trotz all dieser Tatsachen hat die Ukraine ihren Luftraum nicht für Überflüge durch die Zivilluftfahrt geschlossen.
Das dürfe so nicht noch einmal passieren, damit künftig solche Unglücke verhindert werden können. Interessant ist diese Feststellung vor dem Hintergrund, dass gerade gestern Lufthansa und Air Berlin bekannt gegeben haben, ihre Flugrouten wegen des Syrien-Konflikts nicht ändern zu wollen. Seit knapp einer Woche bombardiert das russische Militär vom Kaspischen Meer aus Ziele in Syrien mit Raketen. Das Unternehmen, das die russischen Raketen herstellt, hat heute vor Veröffentlichung des Abschlussberichts den Ergebnissen widersprochen. Nach der Veröffentlichung haben sich die beiden Konfliktparteien wieder gegenseitig die Schuld am Absturz gegeben. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat aber bestätigt, dass die Ukraine zusammen mit den Niederlanden, Australien, Malaysia und Belgien die strafrechtlichen Ermittlungen abschließen wollen. Ob dabei alle noch offenen Fragen geklärt werden, ist allerdings fraglich.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Bericht der niederländischen Ermittler zum Absturz von Flug MH17 wird im Netz intensiv diskutiert. Auf tagesschau.de kritisiert Harmony 75. Es ist wie immer, niemand wird die Verantwortung übernehmen. Dieser hinterhältige Anschlag muss trotzdem restlos aufgeklärt werden. Das ist man den Angehörigen der Opfer schuldig. User-Propagandafeind meint dazu, der Bericht grenzt den Abschussort nur sehr vage ein. Es ist die Rede von einem Gebiet in der Ostukraine. Damit ist es auch unmöglich, eine Schuldzuweisung vorzunehmen, weil erst im Laufe des Sommers aus dem Bewegungskrieg ein Stellungskrieg mit mehr oder weniger klaren Gebietskontrollen wurde. Cyberdrop sieht bei Spiegel Online zumindest einen Schuldigen. Der Bericht gibt der ukrainischen Regierung Mitschuld. Nach den vorliegenden Informationen hätte sie den Luftraum schließen müssen. Beat Adler zieht Bilanz und blickt nach vorn. Der erste Schritt zur juristischen Aufarbeitung ist getan, da Russland ein Veto gegen die Einrichtung eines Gerichtshofes unter UNO-Aufsicht eingelegt hat, werden wohl die Staatsanwaltschaften der Niederlande, Malaysias und Australiens basierend auf diesem Untersuchungsbericht Anklagen erheben. Somit den zweiten Schritt gehen.
Was sonst noch wichtig war?
Kritiker warnen schon seit längerem, dass die Demonstrationen der Pegida-Anhänger einen rechtspopulistischen Drall bekommen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Gestern hatte ein Demonstrant, der bei einer Pegida-Demo in Dresden dabei war, zwei Galgen in die Höhe gehalten. Daran waren Schilder befestigt mit den Namen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Sigmar Gabriel, wobei der Vorname von Gabriel falsch geschrieben war. Das sei möglicherweise ein Aufruf zu Straftaten, sagt der Dresdner Staatsanwalt Jan Hille.
Aufgrund der gestern bei der Demonstration mitgeführten symbolischen Galgen hat die Staatsanwaltschaft Dresden heute ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet, wegen der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und der Störung des öffentlichen Friedens durch die Aufforderung zu Straftaten.
Bei der Demo gestern Abend haben nach Schätzungen der Studenteninitiative durchgezählt bis zu 9000 Menschen teilgenommen. Nach dem Abgasskandal muss VW den Gürtel enger schnallen. Der Konzern hat angekündigt, dass er pro Jahr 1 Milliarde weniger in seine wichtigste Marke Volkswagen investieren wird. Auch der Fußballverein VfL Wolfsburg, 100%ige Tochter von VW, bekommt die Folgen des Skandals zu spüren. Der 30 bis 40 Millionen Euro teure Neubau eines Leistungszentrums für Nachwuchsfußballer wird erstmal gestoppt. Die türkischen Behörden haben einen Trauermarsch für die Opfer des Anschlags in Ankara verboten. Die Polizei in Istanbul hat Dutzende Demonstranten abgedrängt, die zu der Kundgebung wollten. Medien berichten davon, dass einige von ihnen in Gewahrsam genommen wurden. Grund für das Verbot ist nach Angaben des Gouverneurs Istanbuls die aktuelle Sicherheitslage. Die Demonstration war von denselben kurdischen Gruppen angemeldet worden wie die Kundgebung in Ankara am Wochenende. Dort waren durch einen Terroranschlag mindestens 97 Menschen getötet worden. Derzeit prüfen die Ermittler, ob die Terrormiliz IS dahinter steckt. Kritiker werfen der Regierung vor, den Anschlag nicht verhindert zu haben oder sogar selbst dahinter zu stecken.
Was noch wichtig wird.
Heute Abend ist die feierliche Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Ab morgen dreht sich dann wieder alles ums Thema Bücher. Ehrengast in diesem Jahr ist Indonesien und auch der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie ist dabei. Er hat bei der Vorab-Pressekonferenz nochmal deutlich gemacht, wie wichtig Meinungsfreiheit ist, nämlich so wichtig wie die Luft zum Atmen. Und dass diese Bedeutung in der westlichen Welt eigentlich nicht diskutiert werden müsste.
We should not need to discuss freedom of speech here in the West. This should be like the air we breathe. You know, we should not need to talk about the importance of having air to breathe in a part of the world where we believe we do have that freedom.
7000 Aussteller präsentieren ihre Werke in diesem Jahr. Bis Freitag dürfen nur Fachbesucher in die Messenhallen. Am Wochenende sind dann auch Privatpersonen willkommen.
Und sonst in der Welt?
In Kuba sind mehr als 250 Regimekritiker festgenommen worden. Die in Miami erscheinende Zeitung El Nuevo Herald berichtet, dass sie am Wochenende zum Teil gewaltsam verhaftet wurden. Der Grund? Die Aktivisten sollen Teil der Kampagne Todos Marchamos, wir alle marschieren, sein, die eine Amnesie für politische Gefangene fordert. 50 von ihnen wurden nach einer Demonstration der Damen in Weiß festgenommen, die die Kampagne mitinitiiert haben. Die Damen in Weiß bestehen aus Müttern und Ehefrauen von inhaftierten Oppositionellen. Sie marschieren jeden Sonntag durch Havanna. Die übrigen 200 Verhafteten sind Teil der Oppositionspartei Patriotische Union. Auch deren Büros sollen verwüstet worden sein. In Kuba sind alle Parteien außer der Kommunistischen Partei verboten. Die Straßen in Indien sind als gefährlich bekannt. Jetzt bedroht eine Schnellstraße aber ein ganzes Dorf. In Südindien führt die vierspurige Schnellstraße 44 durch das Dorf Pedakunta. Auf der einen Seite der Straße stehen die Häuser der Dorfbewohner, auf der anderen Seite die Gemeindeverwaltung. Jeder, der sich also auch nur nach einem neuen Job umsehen will, muss über die Straße. Dadurch sind mittlerweile fast alle Männer des Dorfes bei Autounfällen gestorben. In den vergangenen 9 Jahren, seit es die Straße gibt, ganze 25. Da viele Familien dadurch den Ernährer verloren haben, sind viele der Frauen arm. Und in der Gegend nennt man Pedacunta nur noch das Dorf der Witwen. Ein Einzelfall ist das aber nicht. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sterben bei Verkehrsunfällen in Indien jedes Jahr 230.000 Menschen. In Restaurants oder Büros darf man in Italien sowieso schon seit 10 Jahren nicht mehr rauchen. Jetzt geht das Land noch weiter gegen das Qualmen vor. Vor Krankenhäusern darf nicht mehr im Freien geraucht werden und Rauchen im Auto ist auch verboten, wenn Kinder oder schwangere Frauen im Fahrzeug sitzen. Das hat das Kabinett gestern Abend in Rom beschlossen. Auf Zigarettenschachteln müssen außerdem abschreckende Bilder und Texte abgedruckt werden, die 65% der Schachtel bedecken.
Wissensnachrichten.
Was denken, was machen junge Menschen in Deutschland? Diese Frage untersucht alle paar Jahre die Shell-Jugendstudie. Heute gab es die neueste Version. Peter Neuhaus aus den Wissensnachrichten. Was hat sich denn verändert?
Junge Deutsche interessieren sich wieder mehr für politische Themen. Das war in den Jahren davor anders, zum Beispiel bei der Shell-Studie 2002. Da hieß es noch, Jugendliche seien Ego-Taktiker, für die nur wichtig ist, was ihnen selbst nutzt. Für die neue Untersuchung hat jetzt aber die Hälfte der 12- bis 25-Jährigen angegeben, sich für Politik zu interessieren. Wenn sich Jugendliche engagieren, dann gerne über Online-Petitionen oder sie boykottieren bestimmte Waren. Jeder Vierte war schon einmal auf einer Demo.
Zurzeit ist das größte politische Thema ja, dass so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Welche Rolle spielt das für junge Menschen?
Eine sehr wichtige Rolle, wobei man dazu sagen muss, dass die Shell-Studie keine frische Umfrage ist, die mal eben schnell gemacht wird. Und 2500 Jugendliche wurden befragt, allerdings schon zwischen Januar und März. Also bevor die Zahlen so deutlich nach oben gegangen sind wie zuletzt. Trotzdem auffällig ist, dass jugendliche Zuwanderern offen gegenüberstehen. Ausländerfeindlichkeit macht den Jugendlichen mehr Sorgen als Zuwanderung. Der Sozialwissenschaftler Klaus Horelmann spricht von einem langfristigen Wandel von Werten.
Das ist ein festes Muster. Höhere Toleranz als in älteren Bevölkerungsgruppen, niedrigere Werte beim Fremdenhass und hier sogar die Sorge, dass der Fremdenhass zunimmt.
In der Shell-Studie geht es aber auch um Dinge aus dem Alltag. Was haben die Wissenschaftler daraus gefunden?
Dass junge Menschen ohne Smartphone oder Tablet nervöse Schweißausbrüche bekommen. Vor allem ohne Smartphone geht bei den meisten 12- bis 25-Jährigen gar nichts. Gut 80% haben eins. Die Nutzung des Internets ist die häufigste Freizeitbeschäftigung. Laut Studie ist den meisten Befragten sehr wohl bewusst, dass die Konzerne mit ihren Daten Geld machen und haben auch wenig Vertrauen zu den Unternehmen. Trotzdem kommt ein Boykott zum Beispiel von Facebook für die wenigsten in Frage.
Auch ein großes Thema im Netz ist Sex. Für den Playboy ist das ein Problem. Und deshalb steht jetzt ein radikaler Kurswechsel an. Wie sieht der aus?
Ja, kaum zu glauben, die Nacktfotos sollen tatsächlich aus dem Playboy verschwinden. Playboy-Manager Scott Flanders sagte der New York Times, dass Nacktfotos in Zeitschriften längst überholt sind. Er formuliert das so: Heute reicht ein Mausklick, um sich jeden nur vorstellbaren sexuellen Akt im Internet runterzuladen.
Wie hat sich das beim Playboy bemerkbar gemacht?
Ganz klar bei den Verkaufszahlen. In den 70ern gab es in den USA eine Auflage von über 5 Millionen. Zuletzt wurden nur noch 800.000 Exemplare hergestellt.
Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, was vom Playboy noch übrig bleibt, wenn keine Nacktbilder mehr drin sind. Wie soll das in Zukunft aussehen?
Das neue Konzept steht unter dem Motto sauberer und moderner. Schon in den letzten Jahren ist die Playboy-Webseite jugendfreier geworden, um eben auch bei Facebook oder Instagram stattfinden zu dürfen. Im Magazin will der Playboy zwar weiter Frauen in provokativen Posen zeigen, ganz nackt, das wird es in Zukunft im Playboy aber nicht mehr geben. So kann es gehen. Zum Start des Playboy in den 50er Jahren waren die Nacktfotos noch revolutionär. Inzwischen ist das Konzept aus der Zeit gefallen.
Kommen wir dann noch zum Thema Organspende und dabei zu der Frage, könnte man Patienten nicht auch Organe von Schweinen transplantieren?
Also von der Größe und Funktion her würde das zum Beispiel beim Herzen ungefähr passen, aber bisher gibt es da nicht nur ethische Bedenken, sondern auch viele medizinische Hindernisse. Wissenschaftler der Harvard-Universität glauben, dass sie jetzt eine Lösung für eins der größten Probleme gefunden haben. Schweinezellen rufen im menschlichen Körper bisher eine heftige Immunreaktion hervor. Außerdem können gefährliche Retroviren aus der Schweine-DNA in die DNA des Menschen übergehen und da schweren Schaden anrichten. Mit einer Methode zur Genbearbeitung haben die US-Wissenschaftler diese Retroviren aus der DNA entfernt. Zumindest im Laborversuch hat das dafür gesorgt, dass kaum noch Retroviren von Schweinezellen auf menschliche Zellen übertragen wurden. Das Ganze ist aber noch Grundlagenforschung. Es wird also noch Jahre dauern, bis es möglich sein wird, Schweine als Organspender für Menschen einzusetzen.
Danke, Peter Neuhaus.
Wetter.
Heute Abend im Westen und Süden Schauer, sonst ist es trocken. In der Nacht regnet es im Osten und Südosten. Im Süden und in Küstennähe gibt es auch weiterhin Schauer. Die Tiefstemperaturen liegen zwischen 6 und 1 Grad. Morgen überall bewölkt, im Westen regnet es wieder ab und zu. Dazu etwas frischer als heute bei höchstens 3 bis 9 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.